Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. In meiner Online-Unternehmensberatung unterstütze ich Familienunternehmen im Wege der Hilfe zur Selbsthilfe dabei, ihre Themen zu lösen. Ich lade mir gerne Menschen ein, die Mehrwert bieten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dabei bin ich in LinkedIn auf Volker Lüdemann gestoßen, der Klartext spricht mit Familienunternehmen. Und deswegen, lieber Volker, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und wofür LinkedIn nicht alles gut ist, ne?
Ich finde es super. Ich habe ja norddeutsches Blut in den Adern. Von daher werden wir heute hier richtig toll plaudern. Du bist 53 Jahre alt, ich übrigens auch. Und du bist geschäftsführender Gesellschafter der Currentis GmbH in Osnabrück. Du bist Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management. Und du bist Leiter des bundesweiten Kompetenzzentrums Unternehmensnachfolge im BVMW. Lieber Volker, wir beide sprechen heute über Unternehmensnachfolge bei Familienunternehmen. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Einblicke und gute Tipps von dir, hoffe ich. Da setze ich jetzt ganz doll drauf. Und da würde ich sagen, da fangen wir mal an, Klartext zu sprechen, oder?
Ich werde mein Bestes tun. Ich glaube, wir haben es mit einem riesig spannenden Thema zu tun. Und ich freue mich, dass dein Podcast, der ja sehr auf Unternehmerinnen und Unternehmer abgestellt ist, dass der einfach so ein bisschen auch diesen Aspekt der Nachfolge, du hast ja selber Erfahrung damit und auch schon viel darin gemacht. Ich glaube, dass dieses Thema einfach nicht nur in die Zeit, sondern vielleicht auch im Augenblick sehr in die ökonomische Realität gehört. Von daher nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich liebe es ja, verschiedene Blickwinkel zu haben. Und ich liebe es auch, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Jetzt bist du ein Mann, ich eine Frau, du sitzt im Norden, ich im Süden. Wir sind gleich alt und ganz unterschiedlich unterwegs. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, Familienunternehmen brauchen unterschiedliche Menschen, die sie begleiten, unterschiedliche Persönlichkeiten in ihrem Dunstkreis. Und du hast ganz, ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt so richtig Nektar saugen dürfen. Und vielleicht ganz kurz da so ein Blick drauf, auch in deiner Rolle als Dozent wahrscheinlich. Was ist denn die grundsätzliche Bedeutung der Unternehmensnachfolge für die Wirtschaftskraft in Deutschland, deiner Meinung nach?
Ne, ich würde mir das ganz einfach machen. Als Dozent habe ich mal gelernt, fang mal mit den offensichtlichen Sachen an, aber benennen sie wenigstens einmal. Ich glaube, das Erste, was man überhaupt mal verstehen muss, ist, Unternehmensnachfolge ist nie eine Frage des Ob. Nie. Ja? Das ist wie Sterben. Ja? Wir wissen alle, dass wir sterben müssen. Keiner redet gerne drüber. Ich meine, jetzt muss das Unternehmen nicht sterben in der Nachfolge. Ja? Also sorry, da ist das Bild ein bisschen schief. Aber jedes Unternehmen weiß, jedes mittelständische Unternehmen, jedes familiengeführte Unternehmen, ich nehme die Konzerne mal ein bisschen raus, aber jedes mittelständische, familiengeführte, inhabergeführte Unternehmen weiß, dass irgendwann sich die Frage der Nachfolge stellt. Und dann muss ich mir eben überlegen, als Familie, als Inhaber, wie auch immer, in welchem Kontext ich da unterwegs bin, ich muss mir überlegen, will ich das, was mich unweigerlich ereilt, in einem strukturierten, geordneten Kontext machen? Also, dass ich selber planen kann, dass ich selber im Driver's Seat bin? Oder lasse ich das auf mich zukommen? Das letzte EKG war ja gut. Und guck dann irgendwie, dass ich im Prinzip Hoffnung sage, ja, vielleicht schaffe ich es noch bis 85, bis 86. Und mit 86 verlängere ich dann nochmal meinen Anstellungsvertrag als Geschäftsführer. Sind ja alles gangbare Wege, solange man gesund bleibt. Ja, aber das ist nicht der Automatismus. Zweiter Aspekt. Also erstens, wir können es uns nicht aussuchen. Zweitens, gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich und bürgerschaftlich, glaube ich, sollten wir ein hohes Interesse daran haben, dass es mittelständische Unternehmen weiterhin gibt. Man hat ja, wenn man die aktuelle politische Diskussion sich anschaut, manchmal den Eindruck, als sei der Wille zur Fortexistenz oder so eine Fortexistenz produktiv zu begleiten, manchmal nicht ganz so recht gegeben. Aber das ist gar nicht unser Thema heute. Ich glaube, dass wir als Bürgerschaft, als Gesellschaft, als Volkswirtschaft ein deutliches Interesse daran haben müssen, dass es mittelständische Unternehmen weiterhin gibt. Und wenn das so ist, und wenn wir gleichzeitig wissen, dass dieser Generationswechsel unabänderlich ist, dann glaube ich, muss man sich intensiv Gedanken darüber machen, wie gestaltet man so etwas vernünftig. Und das ist so mein Statement dazu. Wir können es uns nicht aussuchen, wir können es nur sehen, dass wir es vernünftig machen.
Absolut. Das ist das Gleiche wie mit dem Testament schreiben. Viele denken ja, wenn sie das Testament geschrieben haben, dann sterben sie morgen. Aber im Prinzip ist es so wichtig, in jedem Alter ein Testament zu haben, weil du kannst ja auch an einem Unfall sterben. Es muss ja nicht das Alter sein. Und was macht man einem Unternehmen? Was tut man dem an und den Mitarbeitenden, wenn man das ins Chaos bringt und da nicht drüber nachgedacht hat? Das ist ja unfassbar eine Belastung, ja.
Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt so in einem Nebensatz schon ein Stückchen durchklingt. Wenn ich über Unternehmensnachfolge spreche mit Mandanten, mit Interessenten oder auf Veranstaltungen, dann sage ich immer, pass mal auf, ihr habt einen geplanten Weg. Das ist gut, wenn es den gibt. Aber wir alle wissen nicht, ob wir heute Abend noch heile nach Hause kommen. Das heißt, ich versuche auch immer, den ungeplanten Weg zumindest mal einmal mitzudenken. Mhm. Ja, und dann kommt man auf solche spannenden Gedanken wie, schau doch mal in deinen Gesellschaftsvertrag, was da denn so drinsteht. Ja, und dann finden die auf einmal da noch eine festgelegte Nachfolgeregelung mit Namen, die schon längst nicht mehr da sind, woraus aber theoretisch ein Rechtsanspruch entstehen könnte. Und dann findest du die ganze Bandbreite unternehmerischer Gestaltungskraft, die aber vielleicht aus der Zeit gefallen ist. Und das einmal zu ordnen und da vielleicht einmal zu sagen, was passiert denn, wenn der Fall der Fälle eintritt, geplant oder ungeplant, ist, glaube ich, extrem wichtig. Es wird nie dringend, ja, es steht dir keiner im Nacken, solange du deinen Job machst. Es wird nie dringend, aber es ist immer extrem wichtig.
Ja, und für den nachhaltigen Unternehmenserfolg absolut essentiell. Also ich komme ja aus der Versicherungsbranche und wir haben im Wege der Lebensversicherung das Thema Liquidität im Erbfall betreut bei unseren Kunden. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, nicht nur das Testament anzuschauen und den Gesellschaftsvertrag, sondern auch zu gucken, wer eigentlich in den Lebensversicherungen begünstigter ist. Weil da steht dann oft noch die Ex-Ex-Ehefrau drin, an die man überhaupt nicht mehr vererben will, ja, weil man da diese Dinge auch nochmal anpassen muss. Also es gibt ganz viele Themen, die es zu beleuchten gilt, ja.
Ja. Also ich fürchte, dieser Podcast wird sonst 3 Stunden lang. Ich weiß, es kann auch unterhaltsam sein, aber da ist auch noch ganz viel Wahrheit drin. Dieses Thema Unternehmensnachfolge, zumindest aus meiner Sicht, ist natürlich auch ein rechtliches und ein steuerliches, logisch. Aber ich glaube, primär ist das mal ein ökonomisches und eine Frage der Haltung und der Person. Bei ganz vielen mittelständischen Unternehmen ist es ja so, dass die nicht nur, wenn die eine Nachfolge anstreben, irgendwie ihr Unternehmen versilbern oder an irgendwen verkaufen wollen, sondern die wollen ja auch, dass es mit dem Unternehmen weitergeht. Dann muss ein Mensch da sein, der das tatsächlich auch tun kann, operativ tun kann, dann muss vielleicht auch die Altersvorsorge darüber noch geregelt werden. Und ich glaube, das Ganze beginnt mit dem ökonomisch Gewollten, dass das Unternehmen weiterhin funktioniert. Das ist das Entscheidende und das ist auch mein Ansatz in meinen Beratungsmandaten, erst einmal auf die ökonomische Seite zu gucken und dann zu schauen, passt die steuerliche Seite dazu, kriegt man das rechtlich entsprechend gestaltet. Und ich glaube, wenn man das so angeht, dann hat man eine faire Chance, dass das hinterher auch funktioniert. Ich sehe viele, die versuchen erstmal Steuern zu sparen und was weiß ich, die haben einen Gesellschaftsrechtler mit an Deck, der macht großartige Verträge und dann denkt man mal drüber nach, derjenige, den wir jetzt auserkoren haben, kann der das überhaupt? Ja, und wenn man das zum Schluss dieses ganzen Prozesses beantwortet, ich glaube, dann wedelt der Schwanz mit dem Hund und das ist eine schlechte Idee.
Ja, also du fängst ja mit dem ökonomischen Aspekt an. Ich fange immer mit dem psychologischen Aspekt an. Für mich ist das der Dreh- und Angelpunkt. Ich forsche ja auch am Menschsein. Und die Psychologie im Nachfolgeprozess, die ist wirklich essentiell. Man merkt es immer wieder. Man von der Logik her wird alles aufgezogen. Man überlegt, ja, das und das und so soll es sein. Man soll ja das Familienunternehmen auf lange Sicht erhalten. Aber wenn es dann ums Loslassen geht, wenn es dann um die eigene Rollenidentität auch des Übergebenden geht oder auch des oder der Übernehmenden, dann sieht die Welt plötzlich total anders aus, weil sie spüren in sich rein, dass sie das doch nicht wollen. Und diese Frage, wie schafft man das, diese psychologischen Prozesse zu begleiten, über eine Family Governance, über Mediationsgespräche, über das Wahrnehmen der Themen, die hinter der Logik stecken, dann kommt man, glaube ich, auch ganz gut vorwärts.
Also ich glaube, ein extrem wichtiger Aspekt. Also ich glaube, der steht auch gleichrangig. Man unterschätzt das manchmal. Der steht gleichrangig neben der Ökonomie. Im Nebenamt mache ich tatsächlich auch so ein bisschen ehrenamtliche Seelsorge. Also von daher, vielleicht ist das genau deswegen, warum ich in dieser Schnittmenge da leidlich erfolgreich bin. Also das ist ein extrem wichtiger Aspekt, denn wenn man 30, 40 Jahre als Unternehmerin, als Unternehmer unterwegs war und Herzblut und alles Mögliche und mit dem Unternehmen quasi verheiratet ist, dann lässt man das nicht einfach so los. Mhm. Und machen wir uns mal nichts vor. Da geht es manchmal auch um das Thema Status und Selbstbild. Und wenn man sagt, naja, außer Unternehmer und Chef sein und was weiß ich, morgens durch die Halle laufen und alle beten mich ehrfürchtig an, außerdem habe ich nicht viel, ja, weil ich mein ganzes Leben, meine ganze Funktionalität auf diese Rolle fokussiert habe. Wenn das der einzige Punkt ist, aus dem ich Sinn, wenn man so will, aus dem ich Sinn und Orientierung gewinne, dann muss man sich zumindest eine Alternative überlegen. Und ich glaube, deswegen ist dieser psychologische Aspekt und die Frage, was ist eigentlich am Tag 1 nach der Nachfolgesituation zu tun, umso wichtiger. Und da haben wir manchmal ja wirklich ganz schwierige Situationen, wenn dann Menschen sagen, eigentlich soll sich gar nichts ändern, außer dass Gesellschaftsanteile übergehen. Ja? Und dann weißt du in dem Moment, dann sagt er ja, am Tag 1 nach der Nachfolgeregelung ist es ganz einfach. Ich komme weiter um 6 Uhr morgens ins Büro, laufe um 7 Uhr einmal durch die Halle und brülle die Leute an. Und um 8 Uhr telefoniere ich mit den ersten Lieferanten. Es ändert sich eigentlich gar nichts. Und das finde ich extrem schade, weil ich glaube, wenn wir einen Generationswechsel in unternehmerischer Verantwortung haben wollen, dann darf das auch mal einen Kulturwechsel haben. Dann darf das auch mal eine gewisse Innovationskraft haben. Und dafür muss man loslassen. Und da sind wir mitten in der Psychologie. Nichts ist schwieriger, als etwas, was man lieb gewonnen hat, loszulassen.
Ja, und manchmal muss man loslassen, weil man es liebt. Gell? Ich glaube, dass man dann natürlich auch der jungen Generation zugestehen muss, dem Unternehmen den eigenen Pinselstrich zu geben. Jede Generation hat eigene Leidenschaften, eigene Themen, für die sie brennen. Und Unternehmertum macht ja dann Spaß, wenn man das ausleben darf. Und das ist ja die Freiheit, die es gibt. Und da spielt eben ganz viel die Rolle, dass die ältere Generation sich durch Veränderung kritisiert fühlt, dass sie das Gefühl haben, die sagen, ich habe alles falsch gemacht, weil sie es jetzt anders machen. Und da geht es auch darum, diese Brücken zu schlagen zwischen der übergebenden und der übernehmenden Generation, zu sagen, ja, ist, dass wir es jetzt anders machen, heißt nicht, dass es früher falsch war. Wir haben andere Zeiten, wir haben andere Rahmenbedingungen, wir haben andere Vorschriften und die Welt hat sich einfach verändert. Deswegen sind vielleicht heute andere Dinge angebracht und deswegen ist auch ein Wechsel halt auch wichtig für das Unternehmen zum Überleben. Und gleichzeitig muss man sich überlegen, was gibt man der übergebenen Generation für Aufgaben und Rollenidentitäten, dass sie sich trotzdem noch in ihrem Leben zurecht und wohlfühlen. Und das ist ja ganz individuell total unterschiedlich. Also bei uns ist es so, mein Vater, der liebt es, Unternehmen zu kaufen und Bürogebäude zu bauen. Und deswegen, wir wachsen ja die ganze Zeit in der Südwest. Wir sind ja da Industrieversicherungsmakler. Wir wachsen da anorganisch. Und mein Vater selektiert den Markt, führt Gespräche, guckt, dass er Firmen zukauft und auch eben schaut, wo expandieren wir, wo gibt's Bürogebäude, die er anschaffen kann oder anmieten, wenn es nichts zum Kaufen gibt. Und da schauen wir mal. Mir, lieber Volker, 3 Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge geschickt und ich beleuchte die ganz kurz, ich lese es kurz vom Blatt ab. Nachfolge innerhalb der Familie, dann gibt es die Nachfolge im Unternehmen durch Management Buyout und dann die externe Nachfolge durch Dritte im Wege des Verkaufs oder Übernahme. Ich habe darüber auch mal einen Podcast gemacht über das Thema Share Deal und Asset Deal. Genau, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt erstmal auf die typischen Stolperfallen in der Übernahme und vielleicht kannst du da den Weg der Unternehmensnachfolge damit reinbasteln, dass wir, das hat natürlich unterschiedliche Stolpersteine, je nachdem, welchen Weg der Nachfolge man einschlägt. Dann würde ich mal sagen, Stolperfallen, die sind spannend. Du kannst uns einen Blick in die Praxis geben aus deiner Arbeit. Das finde ich jetzt total interessant.
Ja, ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt. Wir hatten es ja gerade mit der Psychologie. Und wenn man auf die Nachfolge im Unternehmen schaut und innerhalb der Familie das Ganze lösen will, ich glaube, da muss man tatsächlich mit der Psychologie anfangen. Denn was ist da eine typische Stolperfalle? Eine typische Stolperfalle ist, dass man innerhalb der Familie die notwendigen Dinge, die man vielleicht unter Dritten geklärt kriegt, gar nicht so anspricht. Es könnte sein, dass was weiß ich, es immer geschriebenes Gesetz, ungeschriebenes Gesetz in der Familie war, Sohnemann oder Tochterfrau nimmt das Unternehmen und das ist völlig klar. Also ja, seit der Sohnemann oder die Tochterfrau mit 6 Jahren am Küchentisch samstags gesessen hat, ist klar, der oder die macht das Unternehmen. Das macht aber was mit den Menschen. Und unter Dritten würde man es keinem Dritten irgendwie übel nehmen, wenn er sagt, ach, passt doch nicht so, ich mache was anderes, so what? Dann muss man sich halt darauf einstellen. Innerhalb der Familie habe ich eine ganz eigene Dynamik, dass man vielleicht Dinge nicht aussprechen darf, dass man vielleicht auch eine Verzerrung der Eignung sieht. Ja, man hält den eigenen Spross für sowas von gelungen, weil es ist ja der eigene, der kann ja nur gelungen sein. Da gibt's ganz viele Dinge, die tatsächlich dann eine Verobjektivierung der Nachfolge schwierig machen. Deswegen setzen wir da beispielsweise auf schlicht und ergreifend auf Persönlichkeitstest, einfach mal zu gucken, ist das überhaupt jemand, der in seiner Persönlichkeit, in seiner Anlage ein Unternehmer, eine Unternehmerin sein kann? Und was wir ganz viel in Familien sehen, ist, dass die Folgegeneration sagt, sorry, ich habe gesehen, wie es ist, wenn man 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeitet. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich könnte das, aber ich will es nicht. Und da braucht es dann, wenn es trotzdem in der Familie gelingen soll, einfach auch eine neue Organisationsform. Also ich würde anfangen, innerhalb der Familie, da gibt's erstmal viele Themen, dass man vielleicht den Elefanten im Raum mal benennt, dass man vielleicht auch mal einen neutralen Dritten an den Tisch holt, der bestimmte Wahrheiten aussprechen darf. Das ist manchmal extrem hilfreich. Und das zweite Familienthema ist natürlich Geld. Innerhalb der Familien, man wundert sich manchmal, wie wenig transparent Unternehmerfamilien in Bezug auf Geld sind. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, was ein Unternehmen beispielsweise wert ist. Ja, und dann sagt man ja, wir haben 30, 40 Jahre Blut, Schweiß und Tränen investiert. Jeder Urlaub war nur Verzicht. Ja, und das wollen wir dann irgendwie im Unternehmenswert irgendwie wiederfinden. Ja, und dann glaubt man, man hat da wirklich also riesige Unternehmenswerte. Und wenn man mal drauf guckt, dann ist das Geld eben für die Urlaube draufgegangen, aber nicht wirklich im Unternehmen geblieben. Und dann kann es auch manchmal ein bisschen schwierig sein, um sowas dann mal zu moderieren. Und nichts ist schlimmer, als wenn man mit falschen Erwartungshaltungen in so einen Prozess startet. Sei es auf der finanziellen Seite, auf der Rollenklärungsseite oder vielleicht auch auf der schlichten funktionalen Seite. Wer ist eigentlich für was irgendwann verantwortlich? Und das sind so typische Stolperfallen in der Familie. Diese ganzen unausgesprochenen Dinge, diese ganzen Dinge, die von denen man eigentlich glaubt, dass sie völlig klar sind, wenn man die einmal methodisch begründet und vielleicht auch mal verschriftlicht, vielleicht eine Familienverfassung dann auch erarbeitet, wenn es komplexer wird, ich glaube, das ist unglaublich hilfreich, um da wieder rauszukommen. Du wirst das aus deiner Praxis auch wahrscheinlich sehr, 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 sehr gut kennen. Zweites Thema, da geht's eigentlich in dieselbe Richtung. Das Thema Unternehmenswert ist ja eins, also erstmal ist Preis immer das, was der Markt bezahlt. Aber man kann sich dem ja nähern über den Unternehmenswert. Gibt's endlos viele Möglichkeiten. Ich will das gar nicht jetzt hier auswalzen. Wir gucken immer auf den Marktwert, also einen unter Dritten vergleichbaren Wert, den erstmal festzustellen und dem zum Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen zu machen. Aber da kann es natürlich auch schon wieder zu einer emotionalen Hürde kommen. Also wenn die Inhaberfamilie oder der Inhaber denkt, das sind irgendwie, wenigstens 15 Millionen und man kommt dann mit einem Marktwert von 5 um die Ecke, ja, dann muss man diese Lücke erstmal ein bisschen überwinden. Und ich glaube, da ist guter Rat nicht nur teuer, sondern auch notwendig, weil man, wenn man mit einer nicht vernünftigen, mit einer unbegründeten, vielleicht mit einer subjektiven Schätzung so eines Wertes oder mit dem Bauchgefühl in den Markt hineingeht und sagt, das will ich aber haben, dann ist das aller Ehren wert, aber wahrscheinlich wenig erfolgreich. Und da verbindet es sich dann auch zu den Möglichkeiten, an einen Mitarbeiter des Unternehmens oder eine Mitarbeiterin des Unternehmens zu übergeben oder auf der anderen Seite auch an einen Dritten möglicherweise zu verkaufen. Da ist der Unternehmenswert auch tatsächlich dann Dreh- und Angelpunkt. Und am Ende des Tages regelt sich das dann der Preis.
Ja, wenn ich da vielleicht einhaken kann, ich komme ja aus der psychologischen Schiene. Also wenn man aus einem Familienunternehmen kommt, dann spielt der Unternehmenswert erstmal gar keine Rolle. Firma ist ein Teil der Familie und du verkaufst die Firma erstmal nicht. Das heißt, es wird eigentlich erwartet, dass die Firma in der Familie bleibt, dass einer sein Leben danach ausrichtet, diese Firma weiterzuführen, dass Unternehmenswert eher eine Belastung darstellt, weil du versuchst, dieses Unternehmen von Generation zu Generation zu vererben, möglichst wenig Erbschaftssteuer zu bezahlen. Vor allem die Pflichtteilsergänzungsansprüche können den ganzen Nachfolgeprozess sehr belasten. Das heißt, bei uns unterschreiben wir immer sehr schnell auch Pflichtteilsverzichtsansprüche. Das heißt, dieser begleitende Prozess, dass das Baby weiter in der Familie bestehen kann, nicht zur Belastung wird, weiterhin aber auch die Familie ernährt. Das ist quasi das, was der Dreh- und Angelpunkt ist. Und die Option, an einen Dritten zu verkaufen, der reelle Marktwert des Unternehmens auf einem freien Markt, spielt bei dieser psychologischen Betrachtung überhaupt keine Rolle. Das heißt, von den verzichtenden Familienmitgliedern wird erwartet, dass sie dem nicht im Weg stehen, dass das Unternehmen in der Familie bleiben kann. Man versucht, möglichst fair zu sein, dass sie auch was erben und eben da Privatvermögen aufzubauen oder anderes Gesellschaftsvermögen, was man dort vererben kann. Und auf der anderen Seite muss man gucken, viele Familienunternehmen haben ja 4 Kinder. Das wird dann natürlich komplexer, wenn du die nicht die Gesellschaftsanteile splitten willst, sondern zum Beispiel die Thronfolgeregelung hast, wie das bei uns der Fall war. Dann hast du natürlich da Herausforderungen, auch in steuerlicher Hinsicht. Aber das sind Themen, die wahnsinnig belasten, die von klein auf bei uns am Küchentisch mitgesessen sind und bei denen wir auch andere Unternehmen beraten haben. Wie kann man da vorgehen, psychologisch und finanziell, rechtlich, steuerrechtlich und so weiter. Genau, also das sind diese Themen. Und ich glaube, wer so aus so einer typischen Familienunternehmerfamilie kommt, der darf sich diese Fragen gar nicht stellen. Und dann ist es vielleicht gut, wenn da einer am Tisch sitzt und es einfach mal auf den Tisch schmettert und dann alle so vor Schreck weghüpfen. Aber man überlegt, das ist ja eine Option. Und über die sollte man vielleicht auch sprechen, aber sie vielleicht nicht nutzen müssen, aber einfach mal klaren Tisch machen. Du sagst ja Klartext reden. Und ich glaube, da ist es vielleicht wichtig, die Themen auch anzusprechen.
Ja, also extrem wichtiger Punkt. Also, dass dieser finanzielle Aspekt in der Familie manchmal tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass die Kontinuität wichtiger ist, das teile ich. Manchmal erlebe ich das aber auch, dass eigentlich die abgebende Generation, gerade bei so kleineren Unternehmen, bei kleineren Strukturen, dass die darauf angewiesen sind, dass auch noch ein bisschen Geld bei ihnen ankommt. Also es ist ja schön, wenn die Werte und die entsprechenden Zahlungen an Geschäftsführer und Ausschüttungen, wenn die so hoch sind, dass sie völlig problemlos zum Leben reichen, das sei jedem von Herzen gegönnt. Ich sehe aber auch Konstruktionen, in denen die abgebende Generation noch im Wege ihrer Altersvorsorge, weil eben ganz wesentliche Vermögensteile im Unternehmen gebunden sind, dass die in ihrer Altersvorsorge auf entweder einen Geldbetrag oder auf eine laufende Zahlung angewiesen sind. Und dann wird's schwierig. Spätestens dann muss ich meiner Nachfolgegeneration ja mal die Frage stellen, was ist dir das denn wert? Was willst du dafür denn bezahlen? Und aus der anderen Perspektive, ich hatte jüngst mal eine Diskussion auch in einer Familie, wo ich gesagt habe, warum glaubt ihr eigentlich, dass es die beste Idee ist, das Unternehmen zu verschenken und möglichst steueroptimiert weiterzugeben? Weil vielleicht gehört ja auch die Erfahrung, ich gehe selber ins finanzielle Risiko. Ich muss selber auch mal finanzieren und Kapitaldienst leisten. Vielleicht ist das ja eine auch elementare für die Persönlichkeitsbildung eines Unternehmers notwendige Erfahrung. Da kamen die aber tüchtig ins Nachdenken und haben gesagt, kann auch was dran sein. Also von daher, glaube ich, sehen wir da ganz viele Konstellationen, in denen wir so Mischformen haben. Also man möchte die Kontinuität des Unternehmens auf der einen Seite erhalten, man möchte auf der anderen Seite alle auch wohl versorgt wissen und am Ende des Tages möchte man auch funktional weiter vielleicht Familienmitglieder in der Geschäftsführung haben und in diesen unterschiedlichen Interessenlagen, vielleicht dann noch mit mehreren Familienstämmen, so wie du es eben skizziert hast, da ist es, glaube ich, notwendig, dass man ein Stückchen ganzheitlich als Berater auf diese Struktur schaut und dann auch vielleicht tatsächlich mal Klartext redet und sagt, da ist Wunschvater des Gedankens, das wird so nicht funktionieren oder man muss es ein Stückchen abändern, man muss vielleicht realistische Werte ansetzen oder man muss vielleicht auch mal sagen, da ist jemand mit am Tisch, der ist zwar nett, aber nicht geeignet. Auch solche Diskussionen führe ich ab und an, wo dann die abgebende Generation sagt, alles nette Leute, aber fürs Unternehmersein ist mein Sohn, meine Tochter überhaupt nicht geeignet. Auch ein Befund. Und dann muss man halt gucken, in welche Richtung schaut man dort. Also erster Stolperstein wäre innerhalb der Familie die ganze Psychologie. Der zweite Stolperstein ist, glaube ich, eine faire und vernünftige Wertermittlung. Ja, und wenn ich einen dritten noch benennen sollte, dann wäre das tatsächlich die Frage, und da sind wir vielleicht bei der Nachfolge innerhalb des Unternehmens. Jetzt habe ich einen brillant geeigneten Mitarbeiter, eine brillant geeignete Mitarbeiterin. Und eigentlich wäre die Idee ja, dass ich gebe dir das Unternehmen. Aber das ist ja ein Dritter. Und dem kann ich es ja nicht einfach so schenken. Das ist also eine völlig andere Situation als im Unternehmen. Und dann kommt meist eins mit dazu, ein Angestellter des Unternehmens hat ja möglicherweise nicht die Möglichkeit gehabt, viel Eigenkapital aufzubauen. Denn der hat ja als Angestellter bei dem Unternehmen gearbeitet und seine Wertschöpfung ist tatsächlich im Unternehmen gelandet, nicht auf dem persönlichen Konto, was ja in der Konstruktion anlagebedingt nicht anders sein kann. Aber dann weiß ich schon, und diese Vorannahme sehe ich bei vielen Unternehmern, dass die sagen, na ja, der wäre exzellent geeignet, aber der hat ja kein Geld. Und da würde ich ein ganz klares P vorsetzen und sagen, meine Erfahrung ist eine andere. Erstens, wenn der kein Geld hat, ist das ja nicht schlimm. Aber wenn das Unternehmen funktioniert, wenn der Kaufpreis nicht zu hoch ist, wenn Kapitaldienstfähigkeit sichergestellt werden kann, dann findet eine vernünftige ökonomische und eine vernünftige funktionale Idee auch das Geld, was sie braucht. Und wir haben Fördermöglichkeiten über die KfW, über viele Bankenideen oder darüber, dass ein Investor auch mal eine Beteiligungsmöglichkeit sucht. Mir ist um das Geld dann nicht bange, wenn das Konzept stimmt. Lehne mich damit ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, da ist viel ökonomische Wahrheit dran. Und wenn man das unter diesem Aspekt mal anschaut, dann ist die Nachfolge durch ein Management Buyout, also jemand, der in leitender Position im Unternehmen war, übernimmt das Unternehmen, dann ist das vielleicht doch eine Option. Obwohl man vielleicht vorher gedacht hatte, nee, der oder die hat ja die Kohle nicht.
Ja, absolut. Du kannst dann mit den Banken, mit den Fördermitteln eine Lösung stricken. Und ich habe neulich auch bei einem Unternehmen mal ausrechnen lassen, was es eigentlich kosten würde, so eine lebenslange Rente. Also du kannst ja quasi auf Leibrentenbasis auch ein Unternehmen kaufen. So hat mein Vater damals als Management Buyout unsere Firma gekauft. Und da kommen ja dann Werte raus, was musst du im Monat bezahlen. Das ist aber auch ein Kauf. Aber das wird ja aus dem, was aus dem Unternehmen erwirtschaftet wird, bezahlt. Und das ist ja dann, da gibt es ganz andere Möglichkeiten auch, um was zu stricken. Also das heißt, wenn man erstmal weiß, was möglich wäre, dann geht es darum, das realistisch hinzubekommen. Aber wenn man sich diese Fragen gar nicht stellt und gleich von vornherein so der innere Saboteur sagt, nein, 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 das geht ja sowieso nicht, der ist ja extern, dann klappt es halt auch nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass eine externe Übernahme immer eine Strafe für die Kinder ist, sondern es ist ja auch, kann ja auch ein Befreiungsschlag sein, dass die Kinder diesen Druck, diese Last, dieses Unternehmen an diesem Standort, der vielleicht in ihre Lebensplanung auch nicht optimal reinpasst, dass das einfach wegfällt. Auch das Thema Wegzugsbesteuerung wegfällt, wenn die vielleicht auch ins Ausland ziehen wollen und dann keine Gesellschaftsanteile unterhalten. Da hast du ja auch ganz andere Freiheiten. Ja, dann fallen diese Fesseln des deutschen Steuerrechts von deinen Füßen und dann kannst du die Flügel ausbreiten. Also es ist ja bei jeder Familie ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es toll, wenn jemand am Tisch sitzt, der einfach mal mit den Menschen spricht und auch mal Möglichkeiten aufzeigt, an die sie vielleicht selber nicht gedacht haben.
Und ich glaube, wenn wir noch über die Herausforderungen sprechen, ich glaube, eine Riesenherausforderung im Augenblick ist, überhaupt auch Menschen zu finden, die sich als junge, als neue Unternehmer tatsächlich auch in die Rolle hineinfinden wollen, die darauf Bock haben, ein Unternehmen zu erwerben, zu führen, erfolgreich zu machen, zu entwickeln, damit natürlich auch Risiken zu gehen und. Also ich glaube einfach, dass wir ein Stückchen bürgerschaftliche Anerkennung für das Thema Unternehmersein da auch brauchen, dass das attraktiv ist. Man hat ja manchmal heute so den Eindruck, als wenn Unternehmersein per se irgendwie eine gesellschaftliche Ächtung fast schon hervorruft, weil das sind ja entweder die Leute, die, ich habe letztens diesen unsäglichen Satz gewesen, Reichtum entsteht eigentlich nur durch Ausbeutung. Also wenn man mit dieser Grundhaltung irgendwie durchs Leben turnt, ja, dann bin ich als Unternehmer eigentlich zumindest, naja, ein soziologisch fragwürdiges Individuum in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass wir diese Idee, Unternehmer sein, ins Risiko gehen und auch Wertschöpfung zu betreiben, dass wir uns das nicht noch mehr schlecht reden, sondern dass dort vielleicht etwas mehr Attraktivität entsteht. Und ich glaube, damit würden wir unserer Gesellschaft auch ein Stückchen etwas Gutes tun, wenn wir mutige Menschen finden, die als Unternehmerin, als Unternehmer tatsächlich den eigenen Mut in die Hände nehmen und sagen, so, ich investiere mich jetzt, ich investiere ein Stückchen Geld und ich schaue, dass ich hier Unternehmer bin. Und das ist der Unterschied, die wollen nicht Chef sein, sondern die wollen Unternehmer sein. Das ist ein Riesenunterschied. Chef sein wollen viele. Unternehmer sein, aus meiner Sicht, ist eine andere Nummer. Und da wünsche ich mir einfach ganz viel Mut von, auch vielleicht unvernünftigen Mut von Gründern von ich sag mal, also das Nachfolgen ist wie Gründen, nur krasser. Das ist so ein Spruch, den habe ich mir von Jeanette Peters geklaut. Danke dafür, Jeanette, wenn du hier den Podcast hörst. Der ist großartig. Das kann man nicht besser sagen. Also übernehmen, Nachfolge antreten ist wie Gründen, nur krasser. Da ist ganz viel dran. Und ich glaube, wenn wir diesen Mut haben und diese gesellschaftliche Anerkennung, vielleicht auch diesen bürgerschaftlichen Respekt vor denen, die tatsächlich dann 60, 70, 80 Stunden arbeiten und tatsächlich auch fleißig sind als Unternehmer in ihrem Unternehmen. Ich glaube, dann sind wir da auch ein Stückchen weiter und dann fällt es uns auch vielleicht etwas leichter, diese Nachfolgeschere, die sich gerade auftut, wieder ein bisschen zu schließen.
Absolut, ja. Wir haben ja 500.000 Unternehmen, die in den nächsten 5 Jahren keine Nachfolge haben. Das ist ein riesen Wirtschaftsfaktor bei uns. Ich bin ja Präsidentin in einem Dachverband und vertrete da 6.000 KMUs und 17.000 landwirtschaftliche Familien und bin im Verband Deutscher Unternehmerinnen aktiv als Landesverbandsvorsitzende in Baden. Und ich kenne diese ganzen vielen Themen. Und wir haben hier in Deutschland das Rückgrat, das Netz, was uns trägt, ist der Mittelstand. Es sind die kleinen, die vielen, vielen kleinen Unternehmen, die vielen Familien, die sich hier einbringen, die noch persönlich erreichbar sind, die noch persönlich im Laden stehen, die wirklich wollen, dass der Kunde zufrieden ist, dass es Kunden gibt, die quasi diese Produkte auch wirklich brauchen können. Und diese Zusammenarbeit, die braucht's einfach. Wir brauchen nicht nur Konzerne und Menschen, die in den Konzernen kommen und gehen und die Konzerne gucken, Deutschland machen wir, nehmen wir mit im Moment noch, aber übermorgen ist Deutschland uninteressant und so. Der deutsche Mittelstand, der ist hier verwurzelt, der ist hier verankert. Und um den zu stärken und zu stützen, dem Wertschätzung entgegenzubringen, dafür mache ich meine Verbandsarbeit und dafür mache ich auch diesen Podcast, weil das ist wirklich mein Herzblut, ja. Und eine Sache wollte ich noch sagen, du hast vorhin gesagt, vielleicht will jemand nicht übernehmen oder nicht Unternehmer sein. Es gibt ja auch noch die Option und daran denken eigentlich die allerwenigsten. Wenn du als in einem kleinen Unternehmen aufwächst, in einem Familienunternehmen, dann saugst du Unternehmer Blut wirklich, das ist die Muttermilch, die du aufsaugst. Ja, du bist einfach so gestrickt. Ich merke das an mir. Aber ob du dieses Unternehmen übernimmst, mit dem du aufgewachsen bist, ob das deine Branche ist, ob das deine Region ist, ob das die Geschäftsidee ist, mit der du glücklich wirst, das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, ein anderes Unternehmen zu übernehmen oder zu gründen, was mehr deiner eigenen Idee, deinem eigenen Spirit entspricht. Und aber dieses Unternehmergehen, das hast du ja trotzdem und kannst es auf den Markt bringen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja.
Absolut. Ja, also ich glaube, dass diese Haltung, dass sich Unternehmertum lohnen darf, und zwar jetzt nicht auf der monetären Ebene, das ist gar nicht der Punkt. Da darf es auch
aber
gerne
sich lohnen. Aber doch auch, ja.
Aber doch auch, da darf es sich auch gerne lohnen. Aber auch auf der emotional und sinnstiftenden Ebene. Wir reden über Purpose und was weiß ich nicht alles, was da alles nicht in der Diskussion ist. Und ich glaube, das gelingt nur dann, wenn tatsächlich auch Menschen für ihre Ideen, für ihre Gedanken, für ihre Gestaltungskraft auch aufstehen und dann durch ihre Erfahrung einfach auch Innovation treiben, Effizienz treiben und damit letztlich zu einer gesamtgesellschaftlichen Wertschöpfung beitragen. Wenn sie das nicht tun, gehen hier die Lichter aus. Ich sage das mal ganz deutlich. Wenn die alle aufhören, Risiken zu übernehmen, wenn die alle aufhören, hier Innovation zu treiben, und ich meine damit genau die kleinen Mittelständler, die du gerade benannt hast, wenn die alle aufhören, dann gehen hier die Lichter aus. Und ich glaube, sie hören ganz häufig auf. Ich will das nicht überdramatisieren. Ich nenne das immer stilles Sterben. Das sind halt die kleinen Unternehmen mit 10, 15 Leuten, wo dann die Inhaberfamilie oder die Inhaber sagen, nee, wir schließen von außen ab, weil wir haben Fachkräftemangel und wir schreiben mehr bürokratische Anforderungen und Listen und wir schreiben 3 Meldungen, bevor wir einmal zum Kunden fahren. Und die finden einfach niemanden mehr. Und dann wird still und leise von außen abgeschlossen, das Unternehmen beerdigt und dann kommt eben keiner und sagt, ich bin hier Ministerpräsident, ich würde Sie gerne retten. Nichts gegen rentende Ministerpräsidenten, die Arbeitsplätze sichern, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber bei den Kleinen schaut halt auch niemand hin. Ja. Die sind darauf angewiesen, nicht, dass sie sich selber retten, das ist keine Frage, sind darauf angewiesen, dass gesellschaftliche Strukturen, Risikobereitschaft, Bereitschaft, Unternehmer zu sein, Steuerliche Rahmenbedingungen, Bürokratieentlastung, die sind darauf angewiesen, dass gesellschaftliche Strukturen ihnen diesen Weg nicht noch verbauen und noch schwerer machen. Und im Idealfall, in meiner idealen Welt, hätten ganz viele Leute Bock darauf, Unternehmer zu sein. Das Zeug haben ganz viele, Bock leider zu wenige. Und das macht genau diese Schere.
Ganz, ganz wichtig, der Punkt, den du da angesprochen hast. Also ich erlebe so viel Frust wegen diesen Corona-Rückforderungen. Also wir haben das im eigenen Unternehmen erfahren, was da wird das Recht dreimal rumgedreht, da werden verbundene Unternehmen gestrickt, weil du verheiratet bist, die das Steuerrecht überhaupt nicht kennt in der Form. Da wird einfach gemacht, was sie wollen. Dieses ganze Geld wurde von den ganz Kleinen wieder abgezogen und die sind total frustriert darüber. Und es ist einfach mega ungerecht gewesen. Und die sagen sich, warum soll ich mir das noch antun? Ich arbeite und mache und tue, dann sagt der Staat, er stützt mich. Und dann lässt er mich 2, 3 Jahre später verhungern, holt sich das Geld wieder zurück. Und dann gehen die Leute insolvent. Dann heißt ja, in Corona gab es nicht so viel Insolvenz. Ja, die hat man ja noch diese 2, 3 Jahre ein bisschen über Wasser gehalten, ein bisschen Hoffnung gemacht. Jetzt hat man sie sozusagen endgültig fallen lassen und da entsteht sehr, sehr viel Frust. Und dieser Frust, der fördert wieder diese Randparteien, die keiner haben will, weil die Leute einfach sagen, die etablierten Parteien, die haben mich im Stich gelassen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Und es ist gefährlich für unser politisches Klima. Und deswegen kann ich nur sagen, bitte, bitte, Politik, werdet pragmatisch. Überlegt mal, wer da steht Tag und Nacht und für sein Unternehmen gerade steht und ins volle finanzielle Risiko geht mit seinem gesamten Privatvermögen für diese Unternehmen. Das sind nämlich die Kleinen und Mittelständler. Und wenn ich dann die Gründerkultur sehe, ich bin ja sehr viel in der Startup-Kultur unterwegs, ich bin Business Angel und bin Mitgründerin von Encourage Ventures. Wir unterstützen weiblich mitgeführte Startups. Und ich erlebe oft bei den Gründerinnen und Gründern nicht das Unternehmertum. Da ist die Gründungsidee, steht im Mittelpunkt, da wird gebrannt, da wird Geld eingeholt. Es gibt nicht mehr ganz so viel Geld. Die Hähne sind ja dicht geworden, aber trotzdem. Und dann wird auf den Exit geschielt. Da will keiner dieses Unternehmen nachhaltig über Generationen weiter fortführen, sondern wird schnelles Geld gemacht und dann geht's in Richtung Exit. Und das ist so schade, weil das ist nicht Unternehmertum, wie wir beide das definieren und sehen, sondern es ist eine ganz andere Bubble. Dafür ist Geld da, dafür wird viel Fördermöglichkeit und so weiter geschaffen. Aber der kleine Mittelstand, den es schon so lange gibt, der wird nicht gestützt. Und das ist, finde ich, ein strukturelles Thema, wo wir wirklich Änderung brauchen.
Ja, und ich glaube, dass Stützen gar nicht mal finanzielle Mittel sein müssen. Sondern ich glaube, wir brauchen ein Klima in der Bürokratie. Ein bisschen Bürokratie brauchen wir immer. Ich find's gut, wenn bestimmte Dinge organisiert sind. Also Wildwuchs und Wildwestmeierei habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber wir haben eine Intensität von Überregulierung, eine Intensität von auch Vorsichtskultur. Keiner will es hinterher gewesen sein, die sich eigentlich mit dem Thema Unternehmer sein nicht verträgt. Denn Unternehmer sein, Unternehmerin sein, ist immer Risikokultur. Und das heißt auch, dass man aktiv Risiken nimmt. Und dafür braucht es eine bestimmte Mentalität. Und dafür stehe ich eigentlich und dafür stehst du. Und dafür stehen auch die Verbände, in denen wir aktiv sind, dass das einfach nicht untergeht, sondern dass das auch Bühne und Stimme findet. Und wenn das gelingt, ich glaube, dann sind wir auch in der gesamten Nachfolgefrage ein Stückchen weiter. Und dann haben wir einen ganz wesentlichen Stolperstein ausgeräumt, nämlich diese Idee, dass man sich für das Thema Unternehmersein rechtfertigen muss. Dann haben wir vielleicht mal die Situation, dass jemand sagt, du bist Unternehmer, du bist Unternehmerin. Das ist ja eine geile Idee. Schön, dass du einfach dein persönliches Leben in den Dienst einer gesamtgesellschaftlichen Wertschöpfung stellst. Du beschäftigst Leute, die Steuern zahlen. Ist das nicht großartig? Du selber zahlst in Deutschland Steuern, weil du eben nicht die Möglichkeit hast, deinen Firmensitz nach Liechtenstein oder irgendwohin zu verlagern. Ist das nicht großartig? Und gleichzeitig engagierst du dich noch im Tennisverein und sponsorst den, weil dir das wichtig ist und weil du Spaß daran hast. Und da hängt deine Werbung, dein Banner, davon hat einer schon wieder eine halbe Stunde einen Auftrag bezahlen können. Ist das nicht großartig, dass es dich gibt? Und wenn wir diese Grundhaltung haben, ich glaube, dann sind wir alle im Kopf ein Stückchen weiter. Und dann brauchen wir eben auch keine Alternativen. Dann brauchen wir aber auch nicht irgendwelche sozialistischen Ideen, die sagt, der Staat ist der bessere Unternehmer. Nein, ist er. Nein, sorry, ich wollte keine politische Rede halten. Ich halte an der Stelle jetzt die Klappe und gebe dir wieder das Wort.
Nein, Volker, du bist ja super. Du musst in die Politik, weil so Leute wie dich, die braucht's. Leute, die Mut machen, die Visionen schaffen. Ich sag immer, in der Politik geht's ja immer darum, was alles falsch läuft. Alle hacken immer nur auf ein Problem rum. Aber wenn du nach dem Resonanzprinzip gehst, dann brauchst du ja die positiven Schwingungen. Du brauchst die Euphorie, du brauchst die Visionen für dieses Land. Wo soll's denn hingehen? Und das ist genau das. Das ist das Gleiche bei der Mitarbeiterführung. Eigentlich sind erstmal alle motiviert, die anfangen, ja? Die haben total Bock drauf. Genauso wie wenn du ein Unternehmen übernimmst. Und das Einzige, was dich stört, ist die Demotivation, die dich ständig, ja, dir die blutige Nase holt. Wenn du das weglässt, wenn du die Demotivation weglässt, dann lass die Leute einfach laufen, mach die Rahmenbedingungen, die braucht's auch für Unternehmertum. Und dann können die sich dran orientieren wie Leitplanken und dann kannst du da deinen Erfolg haben. Und jeder, der reich ist, der zieht ja alle mit. Also ich sag immer auch den jungen Frauen, werdet reich und mächtig. Denn dann könnt ihr eure Themen vorwärts bringen. Die zucken alle. Oh Gott, das ist ja was Böses. Ja, wir haben ja die Neidkultur in Deutschland. Keiner will sich ja zeigen mit Reichtum. Aber wenn wir sagen, Reichtum gut angewendet, ja, mit der richtigen Haltung, mit den richtigen Werten, das kann ja nur gut sein für alle. Dann kannst du das Geld wieder ausgeben, dann kannst du das impactmäßig fördern, wo auch immer du sagst, das ist sinnvoll. Du kannst Regionen fördern, du kannst, genau wie du sagst, die kleinen Vereine vor Ort, ja, wir unterstützen den Baseballverein bei uns hier in Neuenburg vor Ort seit Jahrzehnten, weil der Fußball kriegt Geld überall reingekippt, aber das Baseball nicht. Das ist jeder, dann kannst du selber regulieren, wo du das Geld hinbringst. Und das ist doch das, was die Gesellschaft voranbringt. Also das ist, ich hoffe, dass auch ein paar Leute zuhören, die noch nicht Unternehmer oder Unternehmerin sind, dass die jetzt sagen, hey, wow, ich habe da richtig Bock gekriegt, der Volker hat mich hier so aufgeheizt. Ich werde jetzt mal gucken, was ich machen kann, ja, also dass es da vorwärts geht, ja.
Ja, und das ist ja genau der Punkt, wo man sagt, wir brauchen Menschen, die Mut machen, Menschen, die Probleme benennen und sagen, wird alles noch schlimmer, haben wir ja genug. Aber ja. Ich glaube, wir brauchen ein Stückchen, dann bin ich wieder bei Bürgerschaft und bei Gesellschaft, wir brauchen ein Stückchen Hoffnung. Und Hoffnung ist die einfache Idee, dass das morgen besser sein könnte als das heute. Und wenn ich diese Grundhaltung habe, dann geht's mir auch in meinem Leben besser. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung an der Stelle. Ja, wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich einfach ein Riesenproblem. Und deswegen hoffe ich, dass wir genau diese Mentalität, diese Haltung und diese aktive Risikobereitschaft ein Stückchen wieder gesellschaftlich und bürgerschaftlich mehr anerkennen und mehr fördern. Das hilft mehr als 50.000 Euro Förderung für irgendwen. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen tatsächlich ein Mentalitätsthema haben und ein Kopfthema.
Da kommen wir ja jetzt gut zu dem nächsten Punkt, den du aufgeschrieben hast. Unternehmerin werden, Chance für junge Nachfolgerinnen und Nachfolger. Ja, was bietet denn so ein Unternehmen auch für eine Chance? Beleuchte das mal für uns.
Ja, ich glaube, ganz viele Chancen. Also den monetären Aspekt, den haben wir ja schon mal so ein bisschen beleuchtet. Natürlich, wenn ich in ein Risiko hineingehe, dann habe ich den Anspruch darauf, dass das Risiko auch ein Stückchen vergütet wird. Damit darf ich auch natürlich ein Stückchen mehr verdienen als jemand, der eben bestimmte Risiken nicht trägt, weil er beispielsweise bei der öffentlichen Hand angestellt ist oder sonst irgendwo was. Wenn ich ein Risiko gehe, muss das ein Stückchen auch vergütet werden. Also es hat eine monetäre Chance. Es hat auch die Chance, dass ich meine Stärken mal wirklich ins Glänzen bringe. Stellen wir uns das mal vor, wir hätten eine Haltung, wo Menschen ihre Stärken ins Glänzen bringen. Ich bin brillanter Ingenieur. Und jetzt bin ich nicht mehr ein kleines Rädchen im Getriebe, wo ich vielleicht genau diese Rädchen fürs Getriebe entwickle, sondern ich bin Ingenieur, wo ich meine eigene Idee, meine eigene Innovationskraft nach vorne bringen kann. Und mich ausschließlich auf diese Stärke konzentriere. Was wird daraus dann? Unglaublich. Oder ich habe ein besonderes Händchen, Teams, Mitarbeiter, Gruppen zu motivieren, zu vernetzen, zusammenzubringen. Was passiert denn, wenn ich Unternehmer bin und mich genau darauf konzentrieren kann? Dann bin ich auf einmal nicht mehr gefangen in einer schon bestehenden Organisation oder in Vorstellungen anderer, sondern kann genau das verwirklichen. Ich sage nicht, dass Unternehmer nur immer auf Sinnsuche sein müssen. Das muss gar nicht sein. Aber sie haben die Chance für sich, einfach das Beste zu tun, was sie leisten können. Und was ist das für ein Luxus, emotionaler Luxus, wenn man sagen kann, ich mache den besten Job, den ich für mich finden kann. Und ich glaube, da hat Unternehmer, Unternehmerin sein eine faire Chance, genau dafür gute Rahmenbedingungen zu bieten. Naja, und am Ende des Tages sorge ich damit einfach auch für gesellschaftliche Mitgestaltung. Es gibt ja Leute, die wollen nicht nur die Gesellschaft klein und kaputt reden, sondern die wollen die auch aktiv mitgestalten, damit sie für uns alle noch ein Stückchen besser ist. Und ja, das geht ja manchmal unter in unserer aktuellen politischen Diskussion. Und wenn man auch darüber dann sagt, Moment, es gibt zwei Hebel für das Thema gesellschaftliche Mitgestaltung, nämlich einmal eine rechtliche Mitgestaltung und eine monetäre Mitgestaltung, dann ist es eben nicht so, und deswegen ist dein Baseball-Thema so ein schönes, dann ist es eben nicht so, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin auf seinem Geld sitzt und das möglichst zusammenhält, sondern automatisch überlegt, wie kann ich denn, wenn ich schon so gesegnet bin, wenn man so will, wenn das schon so ist, wie kann ich dann der Gesellschaft auch etwas zurückgeben und damit Dinge fördern, die vielleicht bei anderen nicht so auf dem Schirm sind? Und diese Möglichkeiten, dort wirklich Wirksamkeit zu erzielen, ich glaube, das ist für einen bestimmten Schlag Menschen extrem attraktiv. Und das sind nicht die Narzissten, die sich selber in den Mittelpunkt stellen. Du förderst ja dort das Thema Baseball nicht deswegen, damit dein Name, was weiß ich, und dein Konterfei da irgendwie bei jedem Spiel eingeblendet wird, sondern damit es dem Thema dient und damit junge Leute, die dort mittrainieren wollen, die dort auch Spaß dran haben, die dort vielleicht auch nicht nur körperliche Kompetenzen, sondern auch psychische und Teamkompetenzen erwerben in diesem Kontext, damit es denen damit gut geht. Und ich glaube, da kann man auch ein Stück Sinn drin finden. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema sei Übernehmer, werde Unternehmer, das muss einfach attraktiv sein. Und da gehört es für uns hin.
Ja. Nee, toll. Also ganz, ganz wichtig. Du kannst einfach gestalten. Du kannst selbstwirksam sein in deinem Umfeld. Du kannst überlegen, wo du Geld hingibst. Wobei natürlich nicht jedes Unternehmen so floriert, dass du wirklich, wirklich viel Geld hast. Du hast wahnsinnige Kurven in deinem unternehmerischen Lebenslauf. Alle, die das haben, die ich kenne, haben Höhen und Tiefen und gute und schlechte Zeiten. Es gibt eigentlich nicht die Geschäftsidee, die nur fliegt, weil sonst würden das ganz, ganz viele andere auch machen. Also es ist immer so ein Aufstehen und Hinfallen. Und wenn man da auch diesen gesellschaftlichen Halt auch spüren würde, dann würde das auch ein bisschen weitergehen. Weil ich glaube, es ist auch nicht nur das Monetäre oder das Wirksame, es ist auch das Emotionale eben, dass du weißt, du bist für Menschen verantwortlich in deinem Unternehmen. Es gibt dir etwas, dass du dafür sorgst, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich glaube, gerade jetzt, wo die Wirtschaft wieder so ein bisschen zurückgeht, wird auch wieder Sinn drin gesehen, Unternehmertum zu leben. Ja, solange die Konzerne einfach wahnsinnig bezahlt haben, es Branchen gab, wo du eigentlich nichts falsch machen konntest, wo du dir als Unternehmerin überlegt hast, meine Kinder sollen lieber das machen, weil dort kriegen sie ja so viel Geld, das würde ja unser Unternehmen nie abwerfen. Solange ist auch Unternehmertum nicht so attraktiv. Aber jetzt ist es so, dass die Konzerne auch viel entlassen, dass dort wahnsinnig viele Leute, gerade in der IT, plötzlich keinen Job mehr haben, wo du gedacht hast vor 5 Jahren, das ist ja bombensicher, ja. Und jetzt ist plötzlich wieder attraktiv, so ein kleines Unternehmen, mit dem du so ein Bötchen, mit dem du so durch die Wellen schaukelst, aber stabil auch sein kannst und auch gut mit dem Wind segeln kannst. Das kann auch richtig ja eine nachhaltige Sicherheit bringen, wenn du da merkst, dass du damit umgehen kannst. Und ich glaube, dass es wichtig, dass wir das zeigen, dass wir Nachfolgeprozesse so begleiten, dass nicht nur die Anwälte verdienen, also ich bin ja Anwältin, aber ich will an so Streitigkeiten auch kein Geld verdienen, ja. Also, dass quasi das Unternehmen nicht nur dafür aufgezehrt wird, dass die Streitigkeiten bedient werden, sondern konstruktiv in eine Zukunft gehen, mit Ehrlichkeit sich ehrlich machen in der Familie und den Menschen da Chancen geben. Du hast mir aufgeschrieben, 5 Tipps für eine gelungene Übergabe. Was sind denn deine Tipps, die funktionieren? Und die können sich ja alle jetzt mitschreiben oder wir schreiben die vielleicht in die Shownotes rein und dann klappt es auf jeden Fall, oder?
Ja, ich glaube auch. Also es ist ja nur ein Gedankenanstoß. Der erste Punkt ist, fang rechtzeitig an, wenn du alter Unternehmer bist oder alte Unternehmerin. Und dann hast du Leute, die sagen, naja, das mache ich, wenn ich alt bin, und die definieren alt mit 95. Das wird dann schwierig, weil gesundheitliche Risiken nehmen zu und was die persönliche Leistungsfähigkeit nimmt ein Stückchen ab. Es ist ein unausweichlicher Prozess. Das heißt, fang rechtzeitig an, und zwar sowohl für den geplanten als auch für den ungeplanten Fall. Das ist der erste Tipp, rechtzeitig anfangen. Gilt im Übrigen auch für Menschen, die sich zutrauen, Unternehmerin, Unternehmerin zu werden. Die müssen auch rechtzeitig anfangen und das Ganze mal erarbeiten, vielleicht ein bisschen methodisches Rüstzeug aufnehmen, vielleicht mal Netzwerke aufbauen. Großartige Idee, ne? LinkedIn. Ja, kann eine gute Idee sein. Wir zwei beide würden uns nicht kennen, wenn es LinkedIn nicht gäbe. Und ja, siehe da. Das ist eine Frage der Haltung. Also erstens, rechtzeitig anfangen. Zweitens, Klartext. Klarheit und Transparenz darüber, welche Einflussfaktoren wichtig sind und wie die zu bewerten sind. Entscheidend für Unternehmenswert, für hinterher eine Dealstruktur, für Rollenklarheit, vielleicht der Elefant im Raum im Familienunternehmen. Transparenz und Klarheit ist extrem wichtig. Und da kann es hilfreich sein, einen neutralen Dritten am Tisch zu haben. Denn den neutralen Dritten, den kann ich vom Hof jagen, ja, wenn der irgendwas gesagt hat, was mir nicht passt. Ja, in der Familie, wenn ich meinen Bruder, meine Schwester, meine Eltern oder meine Kinder vom Hof jage, das hat eine völlig andere Dimension. Und deswegen jagt lieber den Berater vom Tisch oder den Anwalt, ja, also wen auch immer. Ja, aber habt jemanden, der auch mal unangenehme Wahrheiten aussprechen kann, und seid dann gerne böse auf den. Das wahrt den Familienfrieden, aber bringt den Prozess nach vorne. Das heißt, tatsächlich Klarheit und Transparenz, vielleicht auch die vermittelnde Rolle eines Dritten aktiv zu nutzen, scheint mir da extrem hilfreich zu sein. Dritter Tipp, wenn du Altgesellschafter bist, Altinhaber eines Unternehmens, mach dich überflüssig. Es bringt dir nichts, wenn du ein Unternehmen hast, das brillant funktioniert, aber nur solange die Katze im Haus ist. Denn sonst tanzen ja bekanntermaßen die Mäuse auf dem Tisch. Das heißt, organisier dein Unternehmen so, dass du in Ruhe 6 Wochen, 8 Wochen mal Urlaub machen kannst, ohne dass in deinem Unternehmen die Lichter ausgehen, ohne dass du den Eindruck hast, dass im Unternehmen Chaos ausbricht. Enable deine Leute, die für dich arbeiten, dass sie möglichst viel Beinfreiheit haben und damit du dich dann vielleicht nicht nur dem Urlaub, sondern vielleicht neuen Ideen widmen kannst. Das heißt, mach dich überflüssig. Dritter Tipp. Vierter Tipp. Psychologie und Kulturwandel mitplanen. Eine Unternehmensnachfolge ist nicht nur ein rechtliches, steuerliches oder organisatorisches Thema, sondern auch eins, was mit Kultur, mit Identität und mit Kommunikation zu tun hat, mit ganz vielen weichen Faktoren. Auch die kann man planen. Die kommen nicht zufällig dann irgendwie und laufen irgendwie so mit, sondern die können auch aktiv gemanagt werden. Man mag sich das nicht vorstellen, aber ich mache das jeden Tag. Das gehört mit dazu. Und letzter Punkt, da bin ich bei uns beiden. Guter Rat ist teuer, aber notwendig. Ja, der kostet auch Geld. Aber eine nicht gelungene Nachfolge oder eine misslungene Kommunikation oder ein massiver Familienstreit, das kostet unendlich viel mehr als gute und gezielt investierte Beratung in der Frühphase. Deswegen, früh anfangen, guten Berater, viel Klartext, wenig Bindung an die eigene Person. Wenn das zusammenkommt, habe ich schon mal ein Setup, mit dem komme ich einigermaßen durch die Zeit. Und der Rest ergibt sich dann, ja, indem man den Weg geht.
Ja, super. Tolle Tipps. Also die schreiben wir auf jeden Fall nochmal runter. Wir wollen ja auch noch einen Blogartikel machen zu unserem Podcast. Da hast du ja auch schon tolle Infos reingegeben. Das ist echt super. Volker, ich würde so langsam gegen Ende ankommen von unserem Podcast. Willst du noch irgendwas an die Hand geben über deine Tipps hinaus? Oder sagst du, das war jetzt schon mal ganz gut für den Anfang? Hast du noch was, was du gerne noch sagen würdest? Dann mache ich eine kurze Werbung und ziehe noch ein Fazit aus unserem Podcast.
Ja, letzter Satz dazu. Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Also das ist ganz entscheidend. Ich kann ja Dinge im Kopf haben und sagen, dann habe ich sie zumindest auf dem Schirm. Wenn eine Idee oder ein Gedanke oder eine Notwendigkeit nur auf deinem eigenen Schirm ist, ist das zu wenig. Das heißt, nur redenden Menschen kann geholfen werden. Kontaktdaten zu Nina, zu mir gibt's hier überall. Ihr findet uns auf LinkedIn überall. Und wenn es Bedarf gibt, an irgendeiner Stelle mal ins Gespräch zu gehen, dann einfach zum Ticker greifen oder zum Handy greifen. Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Das war der Werbeblock.
Das ist super. Ja, perfekt. Und Werbung darf's haben, weil wir sind ja auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ohne die geht diese Gesellschaft nicht voran. Also von daher Genau, dieses schlechte Gewissen, Geld zu verdienen, das müssen wir in Deutschland irgendwie überwinden, weil anders geht's halt auch nicht, gell?
Ja, stell dir vor, würde keiner mehr Geld verdienen. Ja, das haben wir versucht, ins Funktionieren zu bringen. 40 Jahre haben wir uns das angeguckt und das ist 1989, 90 granatenlos vor die Wand gefahren. Wir haben den Feldversuch ja gemacht.
Okay, ich super, dann blende ich jetzt eine kurze Werbung ein und dann ziehe ich ein Fazit aus unserem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Im Januar startet mein Kurs Sichtbarkeit für Frauen. 2025 wird dein Jahr. Wir behandeln Fragen wie, was uns Frauen zurückhält, sichtbar zu werden, wie wir uns positionieren, wie wir unser Netzwerk aufbauen und wie wir mit unserer Sichtbarkeit wirksam werden. Der Kurs geht jeweils von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, startet am 15. Januar, kostet 390 Euro brutto und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich anmeldest. Der Link ist unten in den Shownotes.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, toll, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben wart und uns gelauscht habt bei unserer Plauderei rund um das Thema Nachfolge. Ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema, nicht nur für das individuelle Unternehmen, was eine gelungene Nachfolge braucht, um langfristig nachhaltig bestehen zu können, sondern auch für unseren Wirtschaftsstandort in Deutschland, für ein starkes Europa. Weil ohne mittelständische Unternehmen, ohne Klein- und Mittelständler gibt's einfach keinen guten Wirtschaftsstandort. Und das heißt, versucht nur, stützt die regionalen Unternehmen, stützt das Kleinunternehmertum, versucht zu überlegen, ob ihr Unternehmer in der Gegend habt, Unternehmerinnen in der Gegend, wo ihr euer Geld lassen könnt, damit ihr das alles unterstützt und versucht, die Nachfolge in eurem Unternehmen frühzeitig anzugehen, sinnvoll und sinnstiftend anzugehen, damit ihr das gelungen hinbekommt. Und wir unterstützen dabei gerne. Wir freuen uns über jeden, der es alleine hinbekommt. Man kann alles auch alleine schaffen, wenn man es denn macht. Aber manchmal macht es auch Sinn, dass man sich da helfen lässt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe und Gute, eure Nina und euer Volker. Tschüss!
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.